Liebe. Liebe. Das Höchste meines Lebens ist dich lieben. Das zentrale Thema schlechthin im christlichen Glauben ist das Thema Liebe. Wir haben einen Gott der Liebe. Und es gibt in der Bibel einen Vers, den ich sehr liebe. Und zwar im 1. Timotheus Kapitel 1, Vers 5. Finde ich einen wichtigen Vers bei allem, was wir in der Bibel lesen, bei allem, was wir unterrichten, bei aller Verkündigung, sagt hier Paulus etwas ganz Zentrales, die Hauptsumme, also die Hauptsache aller Unterweisung, aber ist Liebe aus reinem Herzen, aus gutem Gewissen und aus ungefärbtem Glauben. Das heißt also, alles, was wir verkündigen, alles, was wir über Jesus erzählen, über Gott, über die Schöpfung, alles muss zusammenfließen in dieser Hauptsumme, nämlich der Liebe. Es geht immer um die Liebe. Da muss man sagen, da haben wir doch eine wunderbare Botschaft. Was ist es denn anders, als dass das den Menschen, was bewegt den Menschen mehr als Liebe? Was kann den Menschen mehr befriedigen, als geliebt zu sein, angenommen, geborgen zu sein? Das ist doch das, nach dem sich jeder Mensch sehnt. Und genau das ist das, was das Evangelium verkündet. Die Liebe, eine Liebe, die von Gott kommt. Und so ist es auch selbstverständlich, dass die Bibel natürlich voll von Liebe, Gedanken über Liebe ist, und einer, der sich da besonders hervorgetan hat mit diesem Thema, ist Johannes. Apostel Johannes gilt auch so als der Apostel der Liebe, der sehr viel über die Liebe geschrieben hat. Er beschäftigte sich ausführlich mit diesem Thema und er war schließlich auch ein besonderer Jünger. Was war bei Johannes so besonders? Er hat eine ganz besondere Bezeichnung, wird ganz besonders bezeichnet, Johannes, der Jünger, den Jesus lieb hatte. Also Jesus liebte Johannes besonders. Warum auch immer, es ist einfach so. Er war auch, beim Abendmahl war er an der Seite von Jesus gesessen, es war so, ein bisschen der Lieblingsjünger von Jesus. Oder einer seiner Lieblingsjünger. Und nun beschäftigt sich Johannes einmal mehr mit der Liebe, und zwar mit der Liebe, die wir als Christen untereinander leben sollten. Er sagt nämlich, genauso wenig stammt der von Gott ab, der seinen Bruder und seine Schwester nicht liebt. Also er macht deutlich, die Liebe ist etwas ganz Zentrales im christlichen Leben, in der christlichen Gemeinschaft, und das ist unabdingbar. Daran erkennt man, ob man es mit Christen zu tun hat oder nicht. Und er führt das aus, ich lese das im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Verse 11 bis 18, und wer eine Bibel hat, darf das gerne mitlesen. 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 11 bis 18. Denn darum geht es ja bei der Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Wir sollen einander lieben. Wir dürfen es nicht wie Kain machen, der von dem Bösen stammte, dem Teufel, und seinen eigenen Bruder ermordete. Und warum ermordete er ihn? Weil er sah, dass sein Bruder tat, was recht war, während er selbst Böses tat. Seid da nicht überrascht, liebe Geschwister, wenn die Welt euch hasst. Denn die Welt ist dem Tod verfallen, wir aber haben den Schritt vom Tod ins Leben getan. Wir wissen es, weil wir unsere Geschwister lieben. Wer nicht liebt, bleibt in der Gewalt des Todes. Jeder, der seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben hat. Das Leben, das Gott uns schenkt, ist nicht in ihm. Was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben. Daher müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister hinzugeben. Angenommen, jemand, der alles besitzt, was er zum Leben braucht, sieht seinen Bruder oder seine Schwester Not leiden. Wenn er sich ihnen nun verschließt und kein Erbarmen mit ihnen hat, wie kann da die Gottesliebe bei ihm bleiben? Meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Die Liebe ist also die grundsätzliche Botschaft des Evangeliums, denn darum geht es, sagt Johannes. Und bei der Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, wir sollen einander lieben. Das ist der Inhalt der Botschaft. Natürlich, wir sollen Jesus nachfolgen, Jesus dienen, aber die Idee Gottes war nicht nur, dass wir Jesus dienen, sondern dass das dazu führt, dass wir uns untereinander lieben. Das lässt sich nicht auseinanderreißen. Wir können nicht sagen, ich liebe Gott und die Christen interessieren mich überhaupt nicht. Der weiß nicht, von was für einer Botschaft das er spricht. Er sagt hier ganz deutlich, darum geht es ja bei der Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, wir sollen einander lieben. Seit Beginn der Verkündigung des Evangeliums wurde die Gemeinde gelehrt, dass wir uns untereinander lieben sollen. Jesus sagte schon, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Die Liebe untereinander dient geradezu als Visitenkarte für die Zugehörigkeit zur Gemeinde und zu Jesus. Die Liebe untereinander macht sichtbar, dass wir zu Jesus gehören. Und Johannes zieht später in seinem Brief einen logischen Rückschluss und sagt, meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, uns untereinander zu lieben. Also wir haben eine Verpflichtung. Das Markenzeichen der Christen ist die Liebe untereinander. Oder die Liebe zueinander. Und leider erleben wir oft, dass Christen untereinander zerstritten sind. Wir erleben Unversöhnlichkeit, Uneinsichtigkeit, Rechthaberei. Alles Dinge, mit denen sich schon die Apostel mit den Gemeinden beschäftigen mussten. Zum Beispiel Paulus mit den Korinthern oder Johannes in den Sendschreiben mit den 7 Gemeinden, da 5 Gemeinden gar kein gutes Bild abgaben. Es ist traurig, dass wir an diesem Punkt als Gemeinden Jesu oft, man muss manchmal sagen allzu oft, kein gutes Beispiel geben, kein gutes Zeugnis ablegen. Lieblosigkeit in der Gemeinde bringt viel Elend auch ins christliche Leben hinein. Wir sind so beschäftigt in unseren Berufen, in unserem Alltag, in unseren Familien. Und dann kommen wir noch in die Gemeinde und da sind wir auch alle durcheinander und gegeneinander. Das ist doch unsinnig. Und doch ist das manchmal der Fall. Wie soll man da noch glücklich werden? Wo soll der Ort sein, wo man auftanken kann? Wer seine Geschwister liebt, lebt im Licht und bleibt im Licht, sagt Johannes einige Verse vorher. Und nichts kann ihn zu Fall bringen. Wo aber die Liebe nicht am Werk ist, da kommen auch Christen zu Fall. Doch wenn Gemeinden in sich zerstritten sind, müssen wir daran festhalten, dass dieser Zustand absolut schlecht ist und nicht den Vorstellungen Gottes entspricht. Aber eines müssen wir beachten, jeder von uns hat seine Vorstellung, bringt seine Vorstellung mit von Liebe. Jeder von uns hat ein anderes Liebesbedürfnis. Das bringen wir mit und wir haben bestimmte Erwartungen, bewusst oder unbewusst, auch an eine Gemeinde. Mit dieser Vorstellung messen wir dann den Liebesgrad der Gemeinde, ob die Gemeinde in der Liebe lebt oder nicht. Aber allzu oft misst man dann nur die Liebe, die ich denke, die mir persönlich entgegengebracht wird. Und wenn mir nach meinem Empfinden nicht genügend Liebe entgegengebracht wird, dann liebt man sich offenbar nicht untereinander in dieser Gemeinde. man vergisst dabei, dass wenn wir uns untereinander lieben sollen, das auch heißt, dass ich auch liebe. Also ein ganz einfaches Beispiel, was mit Liebe jetzt noch nicht so viel zu tun hat. Ich kann sagen, jetzt bin ich schon 20 Jahre in dieser Gemeinde und nie hat mich jemand zum Mittagessen eingeladen. Es tut mir leid, wenn das so ist. Aber darf ich zurückfragen, wie viele hast du in den 20 Jahren zum Mittagessen eingeladen? Untereinander lieben heißt nicht, dass 99% der Gemeinde einen liebt, sondern heißt, dass wir uns gegenseitig lieben, dass wir uns gegenseitig helfen, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Und da gibt es Leute, die kommen in die Gemeinde, stehen in eine Ecke und achten darauf, ob sie begrüßt werden oder nicht. Und wenn sie nicht allzu oft begrüßt werden, dann sagen sie für sich, in dieser Gemeinde ist keine Liebe, da geht man gar nicht aufeinander zu. Ich habe das Problem praktisch nicht, weil ich stehe nicht in die Ecke, sondern wenn ich jemanden sehe, gehe ich auf die Person zu, wenn ich Zeit habe. Ich habe gar keine Zeit darüber nachzudenken, ob die mich alle lieben oder nicht. Aber ich kann es darauf ansetzen, einfach das zu provozieren. Und ich vergesse dabei, dass die Liebe, dass wir uns untereinander lieben sollen, auch meine Aufgabe ist. Und dass das nur funktioniert, wenn ich den anderen liebe. Und nicht, wenn ich erwarte, dass alle mich lieben. Und da kommen Christen 2-3 Mal in eine Gemeinde und dann werden sie nicht so herzlich begrüßt, wie sie das an vielleicht erwarten und dann sagen sie, in dieser Gemeinde ist keine Liebe. Es tut mir leid, es kann mal passieren, dass man nicht so herzlich begrüßt wird, aber das ist nicht der Gradmesser von Liebe. Die Liebe geschieht oft ganz anderen Plätzen in der Gemeinde. Natürlich sollen wir freundlich sein, natürlich wollen wir alle herzlich begrüßen, also möchte ich jetzt auch nachholen, falls ihr nicht begrüßt worden seid. Das ist ganz klar, das ist ja ganz normal. Aber der Gradmesser an Liebe ist nicht nur wie man sich begrüßt und anlächelt, sondern der Gradmesser ist, werden da kranke Geschwister besucht, wird da füreinander gebetet, wird da Anteil genommen, wenn es jemandem nicht gut geht. Das sind die Gradmesser der Liebe, ob das funktioniert in einer Gemeinde. Das funktioniert nur, wenn jeder bereit ist, sich ein Stück weit da hineinzugeben. Bei Christen soll es keinesfalls so zugehen wie zwischen Kain und Abel. Johannes sagt, wir dürfen es nicht wie Kain machen, der von dem Bösen stammte, dem Teufel und seinen eigenen Bruder ermordete. Ja, und warum tat er das? Weil er sah, dass sein Bruder tat, was recht war, während er selbst böse war. Manchmal interessant, dass es Leute nicht aushalten, andere das Gute tun. Das halten sie nicht aus. Ich kann das auch wieder an einem ganz einfachen Beispiel sagen. Ich habe mal ziemlich stark geraucht. Da war ich aber noch sehr jung. Aber ich habe sehr viel geraucht. Und dann habe ich aufgehört mit Rauchen. Und das war eine Provokation für meine Freunde, die noch rauchten. Die konnten das fast nicht ertragen. Und die haben immer wieder versucht, mich dazu zu bringen, dass ich wieder rauche. Es ist ihnen ab und zu auch gelungen. Aber es ist ein interessantes Phänomen. Wir halten es fast nicht aus, wenn ein anderer besser ist oder etwas besser macht als ich. Das ist für uns eine Provokation und das war auch hier für keinen eine Provokation. Also jetzt muss er diesen Abel beseitigen, damit er nicht ständig dieses moralische Idealbild vor sich hat und dann sehen muss, wie schlecht das er ist. Dann muss er das Gute beseitigen, dann ist er nicht mehr so schlecht. Das ist so das Prinzip, das dahinter steht. Also warum tat er das? Weil er sah, dass sein Bruder tat, was recht war, während er selbst Böses tat. Es spielte also Neid und Missgunst eine Rolle. Kain ist der Prototyp, ein Bild für den Hass der Welt gegenüber der Gemeinde Jesu. Wie es bei Kain und Abel war, so wird es auch bis heute sein, dass die, die Jesus nachfolgen und Jesus dienen, dass die nicht geschätzt werden, sondern dass sie eine Provokation darstellen. Dass man sich ärgert, dass sie in der ganzen Sünde nicht einfach mitmachen. Dass sie sagen, wir sind gegen Unzucht. Wir sind gegen Unehrlichkeit. Das ist eine Provokation. Darum soll die Gemeinde nicht erstaunt sein, wenn sie von der Welt gehasst wird. Die Liebe innerhalb der Gemeinde, die jedermann Zeugnis ablegt, dass wir zu Jesus gehören, führt leider nicht zwangsläufig dazu, dass wir von der Welt und von den Menschen, die nicht Christen sind, hochgeachtet werden. Sondern es kann genau das Gegenteil auslösen. Selbstverständlich können wir dankbar sein, wenn unsere Gemeinde einen guten Ruf hat und nicht gehasst wird. Das möchte ja jeder von uns. Paulus sagt auch, wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Es ist eine gute Absicht, dass wir mit den Menschen in Frieden leben. Es ist nicht so, dass wir so leben müssen, wir können ja auch so dumm tun als Gemeinde, dass alle uns hassen, aber nicht, weil wir uns untereinander lieben und weil wir Jesus treu sind, sondern weil wir so ein Chaotenhaufen sind, die andere dauernd unnötig provozieren. Man kann Hass auch schüren, aber das ist nicht die Meinung, dass wir Hass schüren, sondern dass das einfach entsteht. Wir dürfen also nicht überrascht sein, wenn wir als Gemeinde einen schlechten Ruf bekommen und wenn wir den Hass auf uns ziehen. Und ich merke immer wieder die Tendenz, dass wir in der Versuchung sind, wenn das passiert, uns zu hinterfragen. Haben wir es nicht zu unflätig gesagt oder haben wir die Botschaft jetzt vielleicht nicht zu plump gesagt, dass sie sich so ärgern? Anstatt dass wir sagen, ja, es ist halt so. Vorgestern bin ich mit jemandem zusammengesessen und hatte über eine christliche Bewegung gesprochen und die haben gesagt, ja, über die wird ja auch nicht so Gutes geschrieben. Da wird das ja geschrieben, die seien fundamentalistisch. Sage ich, ja, das ist ja gar nicht so schlecht. Ja, aber das sei doch mit dem Islam und das sei der militante Fundamentalismus. Aber ich sage, ja klar ist das so. Aber die Welt, die Presse wird uns nie richtig interpretieren. Mit dem müssen wir einfach leben. Und wir dürfen nicht darauf hören, was der Tagesanzeiger über irgendeine christliche Bewegung sagt und dann meinen, dass das wirklich stimmt. Und wenn ein Hugo Stamm noch so über die Gemeinden schreibt, glauben wir doch ihm nicht alles. Er schreibt viel Richtiges, aber er schreibt auch viel, das er falsch interpretiert, weil er einfach nicht versteht, um was es geht im Evangelium. So leid es mir tut. Und dann lassen wir uns doch nicht hier einschüchtern und sprechen wir vor allem nicht als Christen mit Beurteilungen von Menschen, die das Evangelium nicht in der Tiefe verstanden haben, nehmen wir nicht ihr Urteil und urteilen über andere Christen. Das ist ganz verhängnisvoll. Da haben wir eine große Verantwortung. Wenn über eine Gruppe extrem geschrieben wird, und es ist ein Fundamentalisten und so weiter, wenn das durch die Presse geht, das erschüttert mich noch nicht. Das heißt für mich noch nicht, dass das eine schlechte Bewegung ist und dass die Jesus nicht lieben. Das heißt für mich höchstens, dass es möglich ist, dass dieser Journalist das missdeutet und dass er nicht die richtigen Begriffe findet und dass er nicht in der Lage ist, zwischen dem Fundamentalismus im Islam zu unterscheiden, zwischen den Menschen, die Jesus und die Bibel ernst nehmen wollen. Das ist das Einzige. Aber wir müssen damit leben. Jetzt können wir vor die Gerichte springen und sagen, die schlimmen Journalisten, was die alles machen, und die haben gesagt, die seien Fundamentalisten, dabei sind wir das gar nicht, wir verstehen das so und so. Nutzen wir doch die Kraft und die Zeit, das Evangelium zu verkünden. Gewinnen wir lieber einen Menschen für Jesus. Weil wenn wir vor Gericht gewinnen, dann schreiben sie wieder und wieder und wieder, sie finden immer etwas. Aber lassen wir uns nicht einschüchtern. Und halten wir zusammen als Gemeinde. Und wenn wir nach außen treten und die sagen, wir seien extrem, dann halten wir doch das bitte aus, denn wir sind extrem. Weil es für uns nur Jesus gibt. Das ist extrem. Ich kann es nicht ändern. Bei uns hat neben Jesus kein Gott Platz. Das ist extrem. Dann stehen wir doch dazu. Ich würde sogar in der Öffentlichkeit sagen, von mir aus am Fernsehen, jawohl, ich bin extrem, Jesus, ich glaube, dass Jesus der wahre Gott ist. Und für mich gibt es keinen Gott nebendran. bin extrem in dieser Beziehung. Also wir werden, auch wenn wir uns untereinander lieben und dass das Zeugnis ist, heißt das noch lange nicht, dass wir die Anerkennung der anderen Menschen, die Jesus nicht kennen, auf uns ziehen. Es kann genau das Gegenteil eintreffen. Etwas, was mich immer wieder erschüttert, habe ich euch auch schon x-mal gesagt, ich sage es auch x-mal wieder, ist im Römischen Reich. Im Römischen Reich wurde den Christen gesagt, und schriftlich festgelegt, das hat Tacitus, dieser Geschichtsschreiber, hat das niedergeschrieben, hat gesagt, dass die Christen in Rom bezeichnet wurden als die Hasser des Menschengeschlechts. Müsst ihr euch das mal vorstellen. Was das für einen Schlag ist, wenn die Menschen zu uns sagen, wir hassen die Menschen. Wir, die wir die Botschaft der Liebe verkündigen, der Liebe Gottes zu den Menschen, müssen mit diesem Stempel leben, dass wir abgestempelt werden als Hasser des Menschengeschlechts. Das mussten die Christen in Rom, da mussten sie durch, da konnten sie nicht den Kaiser anrufen und sagen, Kaiser, wir wollen einen Gerichtsprozess, sie haben gesagt, ihr seid die Hasser des Menschengeschlechts, dabei haben wir die Botschaft der Liebe. Dann hat der Kaiser gesagt, aber woher habt ihr die Botschaft der Liebe? Ihr lehnt ja alle unsere Götter ab. Da verwerft ihr uns ja alle. So ist das. Das sind die geistlichen Wirklichkeiten, in denen wir leben. Da es wichtig ist, dass wir uns da auch dieser Sache auch stellen. Und da näher zusammenhalten. Ich habe wirklich ein schönes Erlebnis. Ich habe viele schöne Erlebnisse, auch mit euch. Aber ich erzähle es jetzt nicht, mit euch hatte. Wir hatten, als ich in Meinendorf war, hatten wir so eine Briefkasten-Wurfsendungen immer gemacht. Wir haben das selber verteilt. Und wir haben dann so wie ein Traktat immer geschrieben und verteilt, oder? Dann ist dann auch sind negative Reaktionen gekommen und dann hat man das besprochen in dem Leiterkreis. Und dann hat einer dieser Leiter gesagt, ja, was wollt ihr, ist ja klar. Wenn wir den Menschen sagen, was das Evangelium sagt, dann werden wir Widerstand erfahren, machen wir kein Theater drum. Also suchen wir nicht immer gerade den Fehler bei dem oder dem und der hat jetzt den Satz falsch gesagt und den Satz, ich habe schon so viele Sätze falsch gesagt. Oder Dinge, die man missverstehen konnte. Drehen wir uns nicht den Kopf um oder ab deswegen, sondern ermutigen wir uns und sagen, es gehört zu uns. Nächstes Mal machen wir es besser, aber wir haben es gut gemeint und wir wollten das Richtige sagen. Woher kommt nun die Liebe, die Fähigkeit, Menschen zu lieben? Denn die Welt ist dem Tod verfallen, wir aber haben den Schritt vom Tod ins Leben getan. Wir wissen es, weil wir unsere Geschwister lieben. Wer nicht liebt, bleibt in der Gewalt des Todes. Die Liebe zu den Geschwistern weist darauf hin, dass im Leben eines Menschen eine grundlegende Veränderung stattgefunden hat. Und das erleben viele Christen, gerade wenn wir unterwegs sind, auch in anderen Ländern, wie das verbindet, dass wir zu Jesus gehören. Das ist immer etwas Faszinierendes. Das merken wir gar nicht mehr, wenn wir immer wir zusammenkommen und nicht andere Christen treffen. Aber wenn man andere Christen trifft in anderen Ländern, die vielleicht die Dinge ganz anders machen, andere Musik hören, anders den Gottesdienst ein bisschen anders feiern, aber in Jesus diese Verbundenheit zu merken, das ist einfach etwas Faszinierendes. Und wo man merkt, da steht man zusammen und unterstützt sich. Der, welcher die Geschwister liebt, hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Und mit Tod meint er, dass der Mensch tot ist, der ohne Beziehung zu seinem Schöpfer lebt. Tod in diesem Sinn bedeutet viel mehr als Sterben. Tod bedeutet, unter dem Gericht Gottes zu stehen und in der Ewigkeit verdammt zu sein. Tod bedeutet, in der Hölle zu landen, denn die Hölle ist kein Märchen aus dem Mittelalter, sondern eine Wirklichkeit. Johannes sagt, dass wir wissen, dass wir aus dem Tod, also aus der Todverfallenheit zum Leben gekommen sind. Wer aus dem Tod ins Leben gekommen ist, der wurde von Gott neu gemacht und er wurde zur Liebe befähigt. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Also wenn wir als Christen untereinander lieben, dann tun wir das nicht, weil wir so viel Liebe haben, sondern das tun wir, weil uns so die Liebe geschenkt wurde durch den Heiligen Geist. Dass die Liebe Gottes in uns wohnt. Wir haben wie ein Reservoir an Liebe in uns. wenn ich jetzt noch wachsen könnte, dann würde ich richtig dick. So ein Reservoir an Liebe hat uns Gott geschenkt. Die Frage ist einfach, ob wir dieses Reservoir anzapfen oder ob wir es stilllegen. Das ist das Problem. Und wenn wir es stilllegen, haben wir Verdauungsstörungen. Dann werden wir krank, auch als Christen. Es gibt ein Lied, ich weiß nicht, ob ich es jetzt zusammenbringe, ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen. Seht her, ich stehe und habe aus lauter Spaß und Appetit am Essen mir, ohne es zu wollen, ein Bäuchlein angegessen. Und dann geht das weiter, dann hat er ja diese Verdauungsstörungen mit diesem Bäuchlein und so. Und das setzt er dann um aufs Evangelium und sagt, ich habe mir auch ein Bäuchlein angegessen, ein geistliches Bäuchlein. Ich habe vergessen, das weiterzugeben, was ich bekommen habe. Und so haben wir ein Reservoir von Liebe, die Gott in uns hineingeleitet hat. Wir sind alle, die wiedergeboren sind, befähigt zur Liebe, weil wir nun geliebt sind. Unsere erste Aufgabe ist nicht mehr, wir müssen nicht mehr ganz verbissen, gibt es noch jemanden, der mich liebt auf dieser Welt? Viele Menschen suchen eigentlich nach dem, dass sie Geborgenheit finden, dass sie geliebt werden. Wir können davon ausgehen, ich bin geliebt. Und weil ich das weiß, so kann ich auch diese Liebe weitergeben. Was ich nicht habe, kann ich nicht weitergeben. Deshalb ist auch Galater, die Frucht des Heiligen Geistes, sagst du die noch mal schnell? Ja. Danke. Was war das Erste? Liebe. Also schon die erste Frucht ist die Liebe. Das ist eine Frucht des Heiligen Geistes, dass wir uns untereinander lieben können, ist ein Geschenk Gottes. Er hat uns dazu befähigt. Es sind nicht wir selber. Darum kann Johannes sagen, wenn wir die Geschwister lieben, dann haben wir den Schritt zum Tod ins Leben getan. Wer nicht liebt, der bleibt im Tod über sein Sterben hinaus. Ja? Nicht nur das, sondern er sagt, wer seinen Bruder hasst, der ist sogar ein Totschläger. Bis hierhin konnte jeder ein eigenes Bild davon machen, was er unter Liebe verstehen soll. Jetzt wird Johannes aber konkreter. Die Liebe erkennt man nicht in erster Linie aufgrund eines Gefühls, einer inneren Erfahrung von Liebe, sondern aufgrund von Taten. Das ist ja das Besondere an der Liebe Gottes, dass diese Liebe handfest ist. Daran erkennt man die Liebe Gottes, dass Jesus sich ganz und gar investiert hat, dass er für uns am Kreuz gestorben ist. Wir haben viele Gurus in dieser Welt, die von Liebe sprechen. Aber was machen die? Die sacken ein. Die sprechen von Liebe und lassen sich verwöhnen. So der Bhagwan seinerzeit, das ist mittlerweile auch gestorben. Der hat auch von Liebe gesprochen. Da sind die Anhänger gekommen. Der hat für jeden Tag einen Rolls-Royce gehabt. Ja, das ist wunderbare Liebe. Dann fährt er durch die Reihen mit seinem Rolls-Royce und alle winken und machen und hin und her. Aber der hat nichts gemacht für seine Leute. Der hat sich einfach verehren lassen. Aber Gott hat etwas ganz Handfestes getan. Er hat sich geopfert. Jesus hat sein Leben für uns dahin gegeben. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Und das hat er auch getan. Und so sollen wir uns auch als Christen mit der Tat lieben. Johannes gibt ein Beispiel. Angenommen, jemand, der alles besitzt, was er zum Leben braucht, sieht seinen Bruder oder seine Schwester notleiden. Wenn er sich ihnen nun verschließt und keine Erbarmen mit ihnen hat, wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Die Liebe unter Christen soll Hände und Füße bekommen. Wir sollen uns füreinander investieren, teilnehmen und teilhaben am Leben des anderen. Dies wurde und wird unter Christen immer wieder praktiziert. Glücklicherweise auch in unserer Gemeinde. Und das hat mich auch immer wieder fasziniert, wie man auch in unserer Gemeinde füreinander da ist und füreinander sorgt und Anteil nimmt. Paulus sagt über Prisca oder Priscilla und Aquila, dieses Ehepaar hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um mir das Leben zu retten. Da hat ein Ehepaar das Leben aufs Spiel gesetzt, um das Leben des Paulus zu retten. Liebe heißt Hand anlegen, den Kopf für einen anderen hinhalten. Liebe heißt verzichten und Opfer bringen. Liebe heißt da, wo wir können, dass wir helfen. Das ist eine große Herausforderung in diesem geistlichen Klima, in dem wir leben, wo im Vordergrund oft steht, dass es darum geht, dass ich die Zeit, die mir im Leben bleibt, möglichst auskoste. Es gibt eine Untersuchung über den Lebenssinn, und das ist interessant, in den letzten Jahren hat sich der Prozentsatz enorm gesteigert, wo die Leute sagen, Lebenssinn besteht darin, dass ich glücklich lebe und möglichst viel Fun habe. Das war vor 30, 40 Jahren noch anders. Da hat man den Lebenssinn noch definiert, auch viel stärker, dass es einen Lebenssinn macht, dass ich helfen kann. Dass ich einen Schwachen unterstützen kann. Und jetzt sind wir Christen und wir leben in diesem Klima, und da ist es für uns eine große Herausforderung auch zu sehen, dass das Opfer bringen heißt, aber dass Reife und Lebensqualität viel höher ist, und das ist das, was viele Leute nicht verstehen. Viel höher. Da ist jemand, der seine Eltern pflegt bis ins hohe Alter, und die Leute sagen, ah, was pflegt die Eltern bis ins hohe Alter und so, die verpasst ja das Leben. Wieso verpasst sie das Leben? Wenn das jemand von Herzen mit Überzeugung tut, hat man das Leben nicht verpasst, sondern man hat gelebt. Da liegt auch ein Segen drauf. Natürlich, ich weiß, mit diesem Helfen, das ist so eine Sache, vor allem bei uns. Ich habe auch mal in unserer Gemeinde da darüber geprägt, dass wir uns helfen sollen. Und dann ist jemand, der einige Sonntage bei uns ein- und ausgegangen ist, der hat dann die Gelegenheit beim Schopf gepackt und ist dann zu mir gekommen und hat gesagt, ja, er sei eben jetzt gerade so in einer Notsituation und so, ob ich ihm helfen könnte. Und das ging dann um eine finanzielle Angelegenheit. Und dann habe ich ihm geholfen. Und er hat mir hoch und heilig versprochen, in 2 Wochen kommt das alles wieder zurück. Ich glaube, es ist jetzt 2 Jahre her oder 1,5 Jahre. Ich habe gar nichts mehr gehört. Das kann halt passieren. Wir können Pech haben. Und wir müssen auch als Christen sehen, was für Ansprüche wir haben, wenn wir helfen. Also ich kann ja nicht den Anspruch haben, dass mir eine Gemeinde den Lebensstandard erhalten kann. Ich glaube nicht, dass Gott das gemeint hat. Wir können das gar nicht mehr leisten in unserer Gesellschaft. Aber es heißt, dass man jemanden nicht einfach hängen lässt. Die das können, die sollen das tun. Und vielleicht fragt ihr euch, wie man damit umgeht, wenn man aufs Kreuz gelegt, wie man wird oft aufs Kreuz gelegt. Dann sage ich mir einfach, Gott weiß das. Was soll ich da lang noch hin und her machen? Gott weiß das. Jetzt in diesem Fall, dieser Mann, der mir das schuldet, der wird das mal vor Gott vertreten müssen. Und Gott kann schon auf anderen Wegen sehen, dass ich genug zum Leben habe. Bis jetzt hatten wir noch jedes Mal essen können. Und ich konnte sogar jetzt meinem Sohn noch ein Fahrrad kaufen. Also wir sind ja nicht verhungert. Aber das soll uns nicht davon abhalten, auch solche Erfahrungen, dass wir dann einfach mal sagen, so, jetzt ist fertig, jetzt habe ich eine negative Erfahrung gemacht, jetzt helfe ich nicht mehr. Das passiert mir nicht noch einmal. Das kann es auch nicht sein. Wir sollen sensibel bleiben. Und vor allem auch, wenn es uns unter uns Christen, am besten ist es natürlich schon, wenn wir uns auch kennen. Meine Kinder, fährt Johannes fort, unsere Liebe darf nicht in Worten und schönen Reden sich erschöpfen. Sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Wir sollen also nicht ständig von Liebe sprechen, sondern wir sollen der Liebe entsprechend handeln in Tat und Wahrheit. Es gibt nämlich auch eine Form der handelnden Liebe, die nicht in der Wahrheit begründet ist. Denn Menschen können sich aufrichtig lieben, ohne in der Wahrheit zu sein. In Wahrheit heißt es nämlich auf der Grundlage des Wortes Gottes. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe zu Gott vollkommen. Diese Liebe in Tat und Wahrheit zeigt sich nicht nur in so Liebeleien. Liebeleien können auch lieblos sein. Liebeleien können auch herzlos sein. Liebe, was oft unter dem Wort Liebe zirkuliert, ist oft nicht Liebe, sondern man ist nur lieb miteinander. Aber es ist Gleichgültigkeit eigentlich. Ich kann in Liebe einen anderen zugrunde gehen lassen. Und wenn ich einen anderen auf irgendetwas aufmerksam mache, dann kann das in meinem Leben Spannungen hervorrufen. Das ist das Prinzip der Erziehung. Wenn wir unsere Kinder lieben, erziehen wir sie aus Liebe. Das heißt, wir müssen auch einmal streng sein und sagen, nein, das geht jetzt nicht. Warum? Wir haben eine größere Perspektive vor Augen. Wir wissen, unsere Kinder, die müssen einmal im Leben ihren Weg finden, die müssen sich einmal behaupten können. Liebe heißt nicht einfach immer nachgeben, sondern Liebe heißt das Beste tun für diesen Menschen. Das kann heißen, dass man auch harte Entscheidungen treffen muss, die vielleicht rein nach unserer Vorstellung von Liebe lieblos erscheinen, die aber im Blick in der weiteren Perspektive sehr viel mit Liebe zu tun haben. Das ist die Schwierigkeit, das herauszufinden. Und oft, was unter Liebe geht, ist einfach Gleichgültigkeit. Ich sage einfach zu allem, ja, das ist schön, wenn du das machst. Oh, das freut mich, wenn du das machst. Oh, wunderbar, wenn du das tust. Ich überlege nicht einmal, ob das dem gut tut oder nicht. Ich will einfach lieb sein mit ihm. Das ist nicht in Wahrheit. Wenn der Herr lieb hat, den züchtigt er. Gott nimmt uns in die Schule. Also aufrichtige Liebe, praktisch. Soll praktisch in der Wahrheit gegründet sein. Johannes macht am Beispiel von Jesus deutlich, dass die Liebe eine Handlung ist und nicht eine Erfahrung eines Einzelnen, dass das nicht einfach nur Gefühl ist, denn das gibt es auch bei christlichen Kreisen und nicht christlichen. Ein Mann erzählt in seiner Bekehrung, von seiner Bekehrung zu den Mormonen, wie er die Gewissheit über die Echtheit bekommen hatte. Er sagt, ich hatte über das gebetet, was die Missionare zu mir zum Lesen gegeben hatten, und ich wurde von einem Gefühl der Liebe eingehüllt. Es war ein wunderbares Erlebnis, es brachte mir Tränen in die Augen. Ich hatte das Gefühl, das müsse die Bestätigung für die Dinge sein, die ich gelesen hatte. Ich möchte diese Gefühle, die dieser Mann hatte, nicht in Frage stellen. Aber auch wenn die Gefühle stimmen und wenn er das auch aus Liebe empfunden hat, das, was er gelesen hat, war nicht die Wahrheit. Die Bestätigung kann nie so kommen. Und so war auch die Gemeinde angegriffen von Menschen, die solche Geschichten erzählten, die sogar strahlten, die sogar eine Liebe Ausstrahlung hatten, und dann standen die Christen da und sagten, ja, das ist ja schön und wir glauben ja auch an Jesus und dann sagen sie, ja, aber wo ist denn die Erfahrung der Liebe, die durch Knochen und Mark geht? Ich kann euch noch ein Beispiel sagen, aus eher christlichem Kreis. Eine Schilderung, eine besondere Erfahrung. Sagt einer, der zu einem Swami gegangen ist. Er berührte mich mit Pfauenfedern. Ich hatte allmählich den Eindruck, dass unsere Gedanken in eins zusammenliefen. Dann berührte er mich wieder und legte mir die Hand auf den Kopf. Danach erschienen rund um mich herum wunderschöne Farben. Und es kam mir vor, als hätte ich meinen Körper verlassen. Und sähe mir von oben aus zu. Ich sah Farben, und deren Tiefe und Leuchtkraft schöner war als alles, was ich mir bis dahin je hatte vorstellen können. Ich fing an, in Zungen zu reden. Ein herrlicher Lichtstrahl kam in den Raum, und in dem Moment entschloss ich mich nicht mehr zu bewerten, was hier eigentlich vor sich ging, sondern einfach eins zu sein, mit der Erfahrung, ganz darin aufzugehen. In den nächsten 3 Monaten hatte ich viel mehr Energie als sonst und brauchte nur wenig Schlaf. Ich war von dem Bewusstsein der Liebe erfüllt, ganz anders, als ich es vorher je gekannt hatte. Es ist eine wunderschöne Erfahrung, die dieser Mensch gemacht hat, aber er hat eins gemacht. Er hat einfach alles über Bord geworfen. Er hat sich entschlossen zu vergessen, was sich gegen diese Erfahrung aufbäumen könnte. Und hat das Gefühl ernster genommen als die Wahrheit. Mit solchen und ähnlichen Erfahrungen wurde die Gemeinde konfrontiert. Und wurde ihnen erzählt. Und Johannes macht deutlich, lasst euch nicht irritieren. Die Liebe ist nicht ein wohliges Gefühl und eine innere Erfahrung, sondern Liebe wirkt sich praktisch aus, indem wir einander tragen. Lasst uns nicht durch solche Dinge verwirren. Die gefühlsmäßige und persönliche Erfahrung der Liebe zeugt nicht vom neuen Leben, sondern von der Liebestat, die Liebestat gegenüber Geschwister, die in Wahrheit geschieht. Denn die Liebe Gottes, die erfahre ich nicht gefühlsmäßig, vielleicht schon, ich habe gar nichts dagegen, aber die ist immer verbunden mit dem Kreuz. Und nicht mit irgendeinem anderen Gott. Immer damit, da wo Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Praktische Liebe als Hinweis auf das ewige Leben. Johannes macht hier deutlich in diesem Abschnitt, dass die Liebe untereinander das Markenzeichen der Christen ist und der stichhaltige Beweis dafür, dass wir vom Tod ins Leben gekommen sind. Und wer seine Geschwister hasst, bezeugt dadurch, dass er eben nicht zu diesem Leben gekommen ist. Möge Gott schenken, dass diese Liebe, dieses Pool, das er in uns hineingelegt hat, dieses Reservoir an Liebe durch den Heiligen Geist, dass das zum Tragen kommt. Möge er schenken, dass wir nicht jetzt hinausgehen und überlegen, wer mir jetzt genügend Liebe entgegengebracht hat, sondern dass wir höchstens überlegen, wem könnte ich noch mehr zeigen, dass ich ihn liebe, weil er mein Bruder oder meine Schwester ist. Wenn wir das tun, kommen wir auf die richtige Fährte. Wenn wir das andere tun, dann wird uns das auseinandertreiben. Dann werden wir alle unzufrieden werden. Weil wir dann alle das Gefühl haben, wir sind zu wenig geliebt worden und der hat mir nur einmal angerufen letzten Monat und der andere hat mir seit einem halben Jahr nicht mehr angerufen und jetzt warte ich schon seit 2 Jahren, dass mich der mal einlädt und der hat mich noch nie eingeladen. Fragen wir lieber, Herr, du hast mir so viel Liebe geschenkt und ich bin bereit, dies auszuleben. Und du weißt, wer meine Liebe, welches Geschwister meine Liebe jetzt vielleicht besonders nötig hat. Dass ich ihn im Spital besuche, dass ich mal anrufe, wie es geht, dass ich einmal ein Mars mitbringe, dass er seinen Zuckerpegel wieder hochkriegt oder dass ich ihn mal anlächle, wie auch immer. Bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, dass die zentrale Botschaft, die wir haben, die Botschaft der Liebe ist. Und du, Herr Jesus, du bist der Inbegriff der Liebe, denn du hast uns gezeigt, was es heißt, uns einander zu lieben, nämlich sich zu opfern für seinen Nächsten. Du hast dich geopfert für uns. Für unsere Schuld bist du ans Kreuz gegangen. Ich danke dir dafür. Und Herr, wir haben von dir viel Liebe geschenkt bekommen. Durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Und du kannst uns helfen, dass wir weiterhin diese Liebe ausleben. Dass wir auch erkennen, was für eine Freude und was für ein Reichtum das ist im Leben. Wir danken dir und beten dich an. Amen.